1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir könnten längst fertig sein.
Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mega Magisch, mit der wir schon längst fertig sein könnten.
Längst.
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 Die beiden Stimmen, die ihr da gehört habt, gehören Max.
Das bin ich.
Und Christian.
Das bin ich.
Der ist nämlich unser heutiger Gast. Und ja.
Nee. Erzähl ruhig.
Dann erzähle ich eben ruhig. Ich erzähle ein bisschen was zu unserem neuen Gast. Der bringt nämlich das erste Thema mit. Und das ist Jeff Lemire.
Wie heißt er? Weiß man nicht so genau.
Das weiß nur Jeff.
Ich habe mich die ganze Zeit immer so dran gewöhnt, dass man Jeff Lemire sagt. Klingt ja irgendwie so ganz gut. Und jetzt sagen die in so Videopodcasts, die Amis sagen immer Jeff Lemire. Und ich finde das total komisch.
Aber der ist ja auch ein Kanadier,
klingt wenn ich so richtig informiert. Klingt so wie Tapir oder Lemur oder
so. Ich habe ja immer gedacht, der heißt so wie Tommy Lee Jones, Jeff Lemire. Aber der heißt, nur damit wir es auch mal buchstabieren für alle, die die Shownotes nicht gelesen haben, L-E-M-I-R-E und in einem Wort hit.
Jeff Lemire. Ne, Jeff Lemire. Whatever.
Kann der auch aus dem französischsprachigen Raum von Kanada kommen?
Nee, der kommt aus Ontario.
Lemire.
Wird auch nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall ein Comic-Autor, der tolle Comics rausgebracht hat. Deswegen haben wir Christian eingeladen. Der hat nämlich einen Narren an dem gefressen und meinte sofort, ey, Alter, wenn ihr bei Mega Magisch wollt ihr nicht mal, könnt ihr nicht, habt ihr nicht? Dann habe ich gesagt, bring den Satz nochmal zu Ende. Und dann hat er gesagt, mich einladen. Und das haben wir gemacht.
So lief das.
Ja, ich nehme den Comic mal in die Hand, damit wir ihn hier alle sehen. Und ein bisschen beschreiben können.
Also, Sweet Tooth. Sweet Tooth.
Den Comic.
Du hast doch auch eine selbe Ausgabe.
Ich habe ja andere mit. Es geht ja nicht, dachte ich so, dass es nicht einfach nur um Sweet Tooth geht, sondern um Jeff Lemire. Oder wie er auch immer heißen mag.
Jeff.
Um Jeff allgemein.
Ja.
Was ich toll an dem finde, ist, dass er so ein bisschen die Trennung aufhebt zwischen Mainstream und Indie, also so Superheldenkrempel auf der einen Seite und Graphic Novel auf der anderen Seite. Er macht das beides. Er hat zum Beispiel, da bin ich zuerst auf ihn gestoßen, hier Essex County gezeichnet. Geschichten vom Land heißt das auf Deutsch, oder zumindest der erste Band heißt so. Das ist so eine Graphic Novel in, wie hast du eben so schön gesagt, Arne?
In hartem, dicken Tuschestrich.
In harten, dicken Tuschestrichen, schwarz-weiß. Wird tatsächlich eine Geschichte vom Land in Kanada, eben in Essex County, wie das Ding heißt, erzählt. Da kommt er auch selbst her. Das ist so eine karge Landschaft, wo es eigentlich nur Felder zu geben scheint und ab und an steht mal so ein Silo rum und auf einem dieser Silos sitzt zum Beispiel in Band 1 auch Lester. Lester ist ein ungefähr so 9-jähriger Junge, der sich aus seiner Einsamkeit, weil er nämlich Waisenkind ist, immer so ein bisschen in Superheldenfantasien flüchtet.
Wie sehr alter Ego ist das? Also ist das.
Ich glaube schon, dass das ein bisschen was mit Jeff auch zu tun hat, weil der selbst in so einer Umgebung groß geworden ist, weil dieser Junge in dem Comic auch anfängt, selbst Comics zu zeichnen. Das ist so ganz nett gemacht. Da wechselt er dann so ein bisschen den Stil zu so einer kindlichen Krickel-Krackel und er zeichnet dann natürlich auch Superhelden. Das ist wirklich sehr, sehr rührend irgendwie auch. Und von diesem Jungen aus wird dann die Geschichte zweier Familien so bis weit in die Vergangenheit, bis Anfang des 20. Jahrhunderts verfolgt. Es geht um Hockey, was ja der Nationalsport in Kanada ist. Zwei von den Figuren, die sind eben Brüder und die sind Hockeyspieler so in den 50er Jahren. Und dann gibt es noch eine Krankenschwester, die ist die Hauptfigur im dritten Band. Das hat sehr viel mit Einsamkeit auf dem Land zu tun, mit Familie. Eine sehr, schon ernste, rührende Geschichte. Damit ging das so los und dann hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, dass sowas wie Sweet Tooth, was du jetzt da in der Hand hast, Max, kommt, weil das eigentlich so eine Genresache ist, wo ich ihn gar nicht so einsortiert hätte. Also
passt total in diese aktuelle Endzeit-Zombie-Whatever-Geschichten-Riege mit rein.
Genau, das ist so eine postapokalyptische Geschichte. Irgendwie ist eine Katastrophe mal passiert irgendwann und da hat sich ein Virus ausgebreitet, der dazu führt, dass alle Kinder als Hybride, als Mutanten geboren werden, die so Tiereigenschaften haben. Und Sweet Tooth, die Hauptfigur, der übrigens deshalb so heißt, weil er ganz gerne Schokoriegel isst und deshalb also einen süßen Zahn hat, der hat so, es ist ein Kind mit Hirschgeweih auf dem Kopf. Ja, so ein kleiner Bambi-Junge irgendwie.
Der guckt auch immer so Bambi-mäßig, so ja, ganz unschuldig.
Mit so großen Augen, und der ist auch so die verkörperte Unschuld. Der ist mit seinem sehr religiösen Vater im Wald aufgewachsen und ist aus diesem Wald noch nie herausgegangen, weil der Vater auch sagt, geh nicht aus dem Wald, Junge. Ja.
Die Flucht aus dem Paradies.
Die Flucht aus dem Paradies, und der trifft dann eben auf einen Typen, der, glaube ich, Jeppard heißt, und der so ein bisschen, naja, man würde den so mit Bruce Willis besetzen, würde ich mal sagen.
Charles Bronson wäre auch nicht schlecht,
finde ich. Oder Charles Bronson, er ist so ein bisschen der harte Typ, aber hart, aber gerecht, so. Ja, aber man weiß auch nie, ob er gut oder böse ist.
Ich von Anfang an hatte ich das Gefühl, also so richtig vertrauenswürdig ist der nicht, obwohl der in ein paar gute Aktionen bringt. Aber irgendwie so.
Man weiß es nicht so genau.
Da ist doch was im Busch. Also das Gefühl hatte ich
zumindest. Aber ich finde, es sind beides so, das ist was ganz anderes, als was er eben in dieser Graphic Novel Geschichten vom Land, Essex County, macht, weil das eben doch so ganz stark Genre ist. Also die müssen irgendwie herausfinden, wo dieser merkwürdige Virus herkommt, der die Kinder zu so komischen Mutanten werden lässt, und das alles in so einem apokalyptischen Endzeitszenario, eben mit verlassenen Städten und die Leute, die sich so in Reservate zurückziehen.
Auf wie viele Bände ist Sweet Tooth angelegt, oder ist es schon komplett?
Ich glaube, er hat das jetzt gerade abgeschlossen, habe ich jetzt neulich auf dem Twitter-Account irgendwie gelesen, oder will es dieses Jahr abschließen, weiß nicht, so 9, 10, sowas in der
Kante. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich das gelesen habe, also ich mag gerne Beschreibungen von Welten und von größeren Szenarien, und oft hat man es, wenn man irgendwas Postapokalyptisches hat, dann sieht man erstmal Panoramen von, weiß ich nicht, kaputter Welt, eben von zerstörten Städten und was denn wohl so, also Bilder, aus denen man lesen kann, was denn wohl so passiert ist, und das fehlt hier völlig, ne? Das ist total personenbezogen, und ich habe mich, während ich den ersten Band gelesen habe, gefragt, ob das im Verlauf der Geschichte so weiter rauszoomt irgendwie, oder ob das so auf den Charakteren bleibt.
Es bleibt schon ziemlich personengetrieben. Also es kommt dazu, dass eben auch noch andere Figuren hinzukommen. Ein verrückter Arzt ist zum Beispiel noch dabei.
Crazy Doctor.
Gehört sich ja auch so.
Ja.
Dr. Singh heißt der, glaube ich. Der ist natürlich dann auch noch so scheinbar Asiate irgendwie. Aber es kommt dann so ein bisschen, man sieht dann so ein bisschen, in was für Gegenden das spielt. Aber jetzt auch nicht sonderlich charakteristisch weiter. Es ist halt die verlassene Stadt, wo die Leute sich in dem Haus verschanzt haben. So.
Aber im Grunde ist das schon sein Thema. Ich meine, es ist zwar was anderes, weil du meintest, ich wundere mich, ne, auf der einen Seite Essex County, auf der anderen Seite sowas, aber die Leere der Welt ist schon so ein bisschen seins. Ne?
Es ist auch, ja, und es ist auch, was sich, wenn man so ein bisschen bei ihm einsteigt, mehr und mehr erschließt eigentlich. Es ist so eine Verbindung von Motiven über diese einzelnen Serien hinweg, die er auch hat. Also was ich jetzt gehört habe, ist zum Beispiel, er zeichnet auch den neuen Arc von Superboy oder erzählt den zumindest. Mhm. Und das ist ja auch so ein kleiner Junge als Superheld, nur eben keiner, der einen Superhelden spielt, wie in Essex County. Aber auch da ist es so, dass Superboy zum Beispiel einmal auf so einem Silo rumsitzt, oben auf dem Rand von so einem Silo, wie das in Essex County rumstehen könnte. Oder eben die Bedeutung von so Familienverbänden, die, um die es relativ häufig geht. Das ist in Sweet Tooth wichtig, das ist in Essex County auch sehr, sehr wichtig, dass das das eigentliche Thema. Dann hat er jetzt auch noch angefangen, die Geschichte zu machen für Animal Man bei diesem Relaunch von DC. Und da ist dann eben wieder diese Tierthematik irgendwie mit drin, die er bei Sweet Tooth hat. Also Menschen, die so halb zu Tieren werden können oder die mit Tieren kommunizieren können. Na, Animal Man kann ja so die Eigenschaften von den Tieren annehmen. Und in seiner Interpretation von diesem Animal Man Stoff, der immer so ein bisschen gut gewesen ist dafür, dass sich Autoren auch austoben konnten und irgendwie was ganz anderes gemacht haben, als das Superhelden-Genre das jetzt so hergibt. Das macht er eben auch so, er lässt jetzt eben die Tochter von Animal Man die eigentliche Heldin der ganzen Angelegenheit werden. Also die ist diejenige, die wirklich zur Hauptfigur quasi wird, die viel stärker als er noch, auch aus der Sicht der Tierwelt, die besonderen Eigenschaften hat, die dann irgendwie rettend wirken sollen. Und das ist wirklich sehr, sehr spooky, das Teil. Also das hat mich eigentlich am meisten umgehauen von allen Sachen. Auch weil die Zeichnungen, die sind in dem Fall nicht von Jeff Lemire selbst, sondern von einem Spanier namens González, glaube ich. Mhm. Ist ein Klischee, aber ist wirklich so. Die sind wirklich, ja, die sind irgendwie, ach, ich weiß nicht.
Müssen wir noch mal
reingucken. Also es ist natürlich schon sehr viel Horror dabei. Sehr viel so Körperhorror
Tentakel.
Auch. So komische, ne, hier.
Also, abgesehen davon, dass er auch sehr ausdrucksstark zeichnet, finde ich, unterscheiden sich die Zeichnungen aber schon sehr stark von dem, was ich von Jeff selber gesehen habe jetzt. Also das ist ja noch nicht so viel, was ich gesehen habe, aber da der arbeitet ja wirklich sehr viel mit Schatten, besonders im Gesicht und hat, gut, auf manchen Seiten macht der González das hier auch.
Ich finde bei Jeff Lemire hat es mehr so diese Flüchtigkeit. Also das hat ganz oft so was irgendwie Hingeworfenes und nicht Perfektes. Auch wir, ich sehe hier gerade, Max, das Cover, ne, von Sweet Tooth, der strebt überhaupt nicht an, dem Typen irgendwie eine realistisch aussehende Nase ins Gesicht zu tun, zum Beispiel. Ne? Obwohl er das natürlich kann. Ich weiß nicht, du hattest doch diese Dark Knight Kiste da von ihm gelesen. Hat er das auch gezeichnet?
Ja, genau, der hat das gezeichnet. Das ist DC hat abseits von ihrem Relaunch die Legends of the Dark Knight rausgebracht. Das sind so ein bisschen Kurzgeschichten von über Batman, wie sie irgendwie sich zugetragen haben könnten oder vielleicht haben. Und eine davon hat eben auch Jeff Lemire gemacht. Der hat die geschrieben, glaube ich, und gezeichnet. Mhm. Eine kleine Geschichte, die sich mit Batmans Schwäche beschäftigt. Und die ist, also die hebt sich wirklich stark ab davon, wie Batman normalerweise gezeichnet wird. Ist auch, wie du das sagst, relativ, ja, es wirkt so, als hätte der es relativ schnell gezeichnet. Mhm. Ist auch so, ja, ein bisschen wie aus dem Handgelenk, finde ich. Aber eben auch wieder total ausdrucksstark, sehr düster, sehr cool, ich kann das wirklich empfehlen, die gibt es nur digital zu kaufen.
Die gibt es nur digital zu kaufen?
Also diese Reihe gibt es nur digital. Damit versuchen die das jetzt so ein bisschen zu teasen irgendwie gerade, ne?
Aber die ganze Reihe ist ganz schön.
Hast du das dann auf dem Monitor dir angeguckt oder wie hast du dir das angeschaut?
Also man kann das halt, ich glaube das beste Gerät, um sowas zu lesen, wäre ein iPad oder ich weiß nicht, ob es auch von anderen Herstellern so hochauflösende Tablets gibt. Wenn ja, ist es sicher auch gut. Also es gibt zumindest auch Apps dafür für Android. Ich habe das zweimal gelesen, genau. Ich habe das auf meinem Telefon gelesen und aber auch nochmal auf meinem Rechner, weil ich auch gerne die ganze Seite sehe. Und
ist auch so ein Satz, den man sich vor 15 Jahren nicht hätte vorstellen können. Ja, ich habe das Buch auf meinem Telefon gelesen, war echt gut.
Also ich finde auch lustig, weil, also gerade habe ich so ein bisschen gezuckt, als du Telefon gesagt hast, weil irgendwie sagt man es ja eigentlich nicht mehr dazu, ne?
This is a smartphone. I ain't got a phone here. It's a smartphone.
Ja.
Ist aber die Wählscheibe ist immer im Weg, wenn man es auf dem Telefon liest.
Bisschen ärgerlich, aber das geht. Man kann drumherum lesen. Aber an sich mag ich das eigentlich ganz gerne. Also ich stöber zwar auch gerne irgendwie Comicläden rum, aber ich habe auch gerne leere Regale, darum finde ich die Idee, zumindest bei so Sammelheftchen-Geschichten, ganz schön, die elektronisch lesen zu können. Aber naja, das ist, glaube ich, Geschmackssache.
Ja, ich glaube ich auch ganz
vielleicht
gut.
Abschließend zu Jeff Lemire, weil wir diese Geschichten jetzt so erzählt haben und weil wir sehr ruhig erzählt haben, oder Christian sehr ruhig erzählt hat, über diese ganzen Geschichten und die Leere, die da herrscht. Diese Geschichten sind faszinierender, als ich das jetzt vielleicht erstmal so anhören möchte.
Hat sich das nicht faszinierend genug
doch
angehört,
für mich schon,
deiner Meinung
aber
nach?
Ich weiß, wenn ich andere Leute darüber reden höre, ich habe das manchmal, sagt einer so, ja, also das ist ein sehr trostloser Comic, da gibt es viele Silos. Dann denkst du so, yo, ich lese lieber den neuen Superman.
Nein, das ist schon auch alles total spannend und gerade Sweet Tooth ist einfach, Gott, ich weiß nicht, ich habe innerhalb einer Woche war ich froh, dass es schon diese vier Bände gab. Ich habe die alle hintereinander weggelesen und ich warte halt jetzt bis zum fucking November, wann endlich hier der fünfte rauskommt.
Mhm.
Super, unbedingt lesen. Und,
also, ja, würde ich auch sagen, ist wirklich toll.
Und gerade Animal Man, das dauert jetzt auch wieder noch so lange.
Wir werden im fucking November sicherlich eine Sonderausgabe machen.
Ja,
die
nur
fucking
für
Sonderausgabe.
Gut. Ich stelle das mal hier zurück ins Regal. Wir sitzen hier wunderbar in der sehr schmalen, aber ausgewählten Bibliothek auf einem Teppich, den ich extra angeschafft habe für diese Sendung. Ich möchte das mal sagen, der ist nicht nur aus ästhetischen Gründen gekauft, es handelt sich um einen sehr wuffeligen Teppich. Das ist ein roter, wuffeliger Teppich von Ikea. Vielleicht könnt ihr den mal anfassen und mir sagen, was ihr von der Struktur haltet.
Wuffelig. Ich habe ihn eben schon angefasst.
Arne hat sogar überlegt, ob er seine Schuhe ausziehen will, um auch dieses Fußgefühl zu haben, was ich habe.
Ach, du hast dir extra die roten Socken gekauft für den roten Teppich.
Ganz genau, dass das Ton in Ton ist. Einfach nur, dass ihr auch ein bisschen was Menschliches mal mitbekommt, die Hintergründe dieses Podcasts.
Ja, und nicht nur diese kalte, harte Oberfläche, die sich dann auch außen abbildet.
Christian Müller saß wie ein Silo in der Landschaft.
Es ist wahrscheinlich einer der ersten Podcasts, in dem das Wort Silo mal gefallen ist. Ja.
Ja.
Muss man jetzt schon mal so sagen. Oder
ich weiß nicht, seitdem Silo die Maske nicht mehr auf hat, finde ich den irgendwie.
Das ist so Landwirtschaftspodcast. Also.
Silo? Das wäre echt geil. Ein Landwirtschaftspodcast.
Ja.
Da können wir später drüber nachdenken.
Wir haben natürlich noch ganz viele andere Themen, die euch hoffentlich interessieren werden. Arne war mit einem Projekt unterwegs. Ich finde es total geil, dass du das gemacht hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, ja. richtig tolle Idee. Arne hat über eine Äußerung nachgedacht, die gefallen ist, ich glaube, sogar vor der ersten Sendung, wo wir über, das war im Grunde unserem Teaser für die Sendung gesprochen haben, genau. Nämlich, dass wir über 30 sind und Thema Rollenspiel, will man darüber eigentlich noch reden? Kann man da noch drüber reden? Offen, ja, auch vor Kollegen und so. Und da ist so ein bisschen so eine Diskussion losgetreten worden.
Ganz genau. Über 30.
Möller, ein 12 Jahre alter Silo, stand alleine in der Landschaft. Er ist noch ganz jung.
Aber er hatte einen Superheldenumhang um.
Das stimmt.
Gefällt euch der eigentlich?
Wunderschön.
Der ist super geil. Ja. Kannst du fliegen eigentlich auch?
Aber beim nächsten Mal weniger Frotti.
Die anderen waren gerade in der Wäsche.
Ich mag dieses Taktile, was wir heute haben.
Mhm. Darum. Also, der Max, um das nochmal gerade zusammenzufassen, das hat behauptet, ich. Das ist er. Er.
Him.
Hat behauptet, ab einem gewissen Alter und wenn man mit beiden Beinen fest im Leben steht, könne man nicht mehr so
richtig... Das habe ich so nie gesagt. Ich habe nie die Formulierung, wenn man mit beiden Beinen
fest... Wenn man mit beiden Beinen fest im Leben steht, hat solange, er so ähnlich wie gesagt...
Solange du deine beiden Beine fest unter meinen Tisch stellst.
Unter dein Leben stellst.
Auf deinen Teppich.
Genau.
Hat er jedenfalls behauptet, dann wäre das ganz schön schwierig mit dem Rollenspiel und da müsste man mit sozialisiert sein und so... Hat er nicht so ernst gemeint, habe ich trotzdem weiter drüber nachgedacht und wollte das dann mal ausprobieren, denn ich bin ja ein Freund der Wissenschaft und ein Mann der Tat, wie jeder weiß, und habe mir einfach mal 6 Leute eingeladen, die weder irgendwie eine große Affinität zu Fantasy und Science Fiction haben, noch irgendwelche großartigen Erfahrungen mit Rollenspiel im Allgemeinen oder Pen and Paper eben im Speziellen. Und habe mit denen mal eine kleine Testrunde gespielt.
Was waren das für Leute, die du da eingeladen hast?
Es waren 3 Männer, 3 Frauen. Der Erfahrenste hat vor 15 Jahren mal irgendwie 2-3 Runden DSA gespielt, also das Schwarze Auge. Das war es aber dann auch schon. Also ich glaube, ansonsten die stärksten Berührungspunkte mit diesem Bereich war, ich habe mal Herr der Ringe gesehen. Eine Spielerin liest ganz gerne Fantasy, aber hat jetzt auch nicht so unglaublich viel Erfahrung damit. Na, und ich habe mir überlegt, ich möchte den Leuten einen relativ einfachen Einstieg bieten und denen vielleicht jetzt nicht erstmal ein dickes, 300 Seiten starkes DIN A4 Regelbuch in die Hand drücken, damit die sich mal damit auseinandersetzen können, sondern habe ein Regelsystem ausgewählt, Nipajin. Das, ich kenne das aus dem Polyeda-Podcast, die haben das vorgestellt. Das ist ein freies Rollenspielsystem von Ludus Leonis, heißt das Label, das der Autor sich ausgedacht hat dafür.
Das ist so ein ganz schmales Ding, du hältst es gerade in der Hand, so ein Heftchen.
Genau, also die eigentlichen Regeln beschränken sich auf 4 Seiten. Für das Spiel, das wir gespielt haben, konnte ich die auch noch stark kürzen, sodass ich den überhaupt nichts zu lesen geben musste. Ich habe die in 5 Minuten während des Spiels erklärt. Das war alles ganz einfach.
Das würde mich mal interessieren, wir haben ja mit Christian zwar einen Comic-Nerd, aber jemanden auch hier, der überhaupt keine Ahnung von Rollenspiel hat. Hast du bis jetzt alles verstanden, was Arne gesagt hat?
Ja.
Gut.
Ja.
Gut, aber melde dich, wenn...
Ja, ne? Mir war halt nur nicht so, ich find das nach wie vor so ganz lustig, dass da jemand sich mit so einem Buch dann hinstellt und erstmal die Regeln erklärt.
Aber ja, wie gesagt, das war wirklich sehr wenig. Also jemandem irgendwie Dame zu erklären, ist sehr viel komplizierter als das, was wir da gemacht haben. Ach, okay. Das ist wirklich ganz einfach gewesen. Das ist nämlich so, dass Nipajin, also Nipajin ist ein Akronym für niemand ist perfekt, aber jeder irgendwie nützlich, was diese Art zu spielen schon mal ganz gut beschreibt. Das ist ein Erzählspiel oder sehr erzählzentristisches Rollenspiel. Ist jetzt nicht so ein so eins, das so ganz stark irgendwie die Regeln der Welt abbilden möchte, sondern das ist halt mehr eben über den Fluss im Erzählen steuert sich das. Ich habe ein Abenteuer rausgesucht, das ich nicht selber geschrieben habe, Geschlossene Gesellschaft. Das steht auch frei zur Verfügung von Ludus Leonis. Das ist so ein an H.P. Lovecraft angelehntes, auch hier relativ simples Grusel-Horror-Abenteuer.
Die sind heute ganz schön Endzeit, fällt mir auf.
Stimmt.
Ja.
Aber es muss ja nicht schlecht sein, ist sowieso gerade.
Endzeit ist super.
Ja.
Genau, und ich dachte mir, ich nehme halt jetzt nicht irgendein Spiel, wo sich die Leute ihre Elfenohren und Zwergenwerte vorstellen müssen, weil naja, wenn man sowieso Schwierigkeiten damit hat, und ich bin davon ausgegangen, dass nicht jeder sich besonders gut darauf einlassen kann, dann wollte ich wenigstens das so leicht wie möglich machen. Mhm. Und Leuten, ja?
Also das heißt, das Spiel besteht darin, erzählzentriert hast du eben gesagt, dass man eine Geschichte erzählt. Genau. Oder wie? Man sitzt am Tisch und denkt sich das dann aus.
Genau, also ich als Aha. Spielleiter gebe ein Plot vor, eine Situation, in der die Spieler stecken. In dem Fall war es so, dass sie auf ein Konzert in einer Wiener Kleingartensiedlung gehen wollten und sich relativ schnell rausstellt, dass da irgendwie okkulte Dinge passieren und sie sich in einer schrägen Zwischendimensionen befinden, aus der sie nicht rauskommen, ohne das Problem zu lösen. Also dadurch ist es sehr gut geeignet für Anfänger. Die Motivation ist halt automatisch da.
Und ohne das Problem zu lösen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Das heißt, so ein Rollenspiel besteht darin, dass man irgendwie im Gespräch und im Erzählen ein vorgegebenes Problem zusammenlöst, oder wie?
Genau, in dem Fall wäre es dann so, dass das Erzählen funktioniert halt so, dass ich schildere denen erstmal die Situation,
kannst
in der sie
ja
gerade stecken.
Mal ausprobieren.
Ja, mach doch mal.
Also grob.
Boah, das ist ganz schön schwierig jetzt
naja,
gerade.
Also ich meine runtergebrochen, wenn du, weißt du, wenn
naja,
ich dir
okay,
sage,
in einer
du
Wiener Kleingartensiedlung.
Genau, ich beschreibe dir die Situation, in der du gerade bist. Du bist jetzt dort angekommen, draußen regnet es sehr stark, darum hast du es auch besonders eilig, jetzt reinzugehen, dieses Konzert zu besuchen. Du hörst auch schon Musik von drin und siehst aber, umso näher du an die Türe kommst, mit Entsetzen, scheiße, da hängt ein Zettel an der Tür, geschlossene Gesellschaft. So ein Dreck. Aber natürlich, weil es den ganzen Weg hinter dich gebracht ist, regnet wie Sau, gehst da jetzt trotzdem rein. Und der Türsteher vor dem eigentlichen Konzertsaal sagt dir, hier geschlossene Gesellschaft, hau ab. Und dann frage ich dich, was machst du jetzt? Und dann kannst du dir überlegen, wie du da rangehen willst.
Ich schmettere ihm den Schädel mit meiner Axt.
Dann sage ich dir, eine Axt hast du leider nicht dabei. Wir gucken mal gerade auf dein Charakterblatt. Da steht so eine kleine Beschreibung deines Charakters drauf. Mit seinem Hintergrund und auch, was der so dabei hat. Und da steht, du hast ein Handy dabei und ein Feuerzeug und deine Zigaretten und außerdem noch Süßigkeiten.
Süßigkeiten.
Dann würdest du dir wahrscheinlich denken, ich könnte versuchen, ihn mit Süßigkeiten zu bestechen, aber wahrscheinlich wird das nichts und ich überlege mir was anderes.
Beim Axthändler anrufen.
Da würdest du dann zum Beispiel jetzt sehen, oh scheiße, ich habe gar keinen Empfang auf meinem Handy. Und also es ist halt immer so ein gewisses Wechselspiel zwischen mir, dem Spielleiter, der dir quasi die Realität erzählt, ja, ne? Und du, der du handelst und beschreibst, okay, und so wird gemeinsam eine Geschichte erzählt. Okay.
Ich würde ihm den Kopf mit meiner Axt zerschmettern. Ist auch so geil, so eine ganz harmlose Geschichte. Wir reden jetzt erstmal nur von Kleingartensiedlung, weil vorher schon angedeutet wurde, dass es irgendwie blutig wird. Hey, lass uns
ja,
direkt die Grenzen.
Ja, ich dachte, ich muss euch mal so ein bisschen beeindrucken einfach hier, dass ihr denkt, ich bin auch so ein
Aber das
Rollenspiel-Dude.
Das ist tatsächlich
Ist sowas passiert als Reaktion? Ist jemand direkt aggressiv geworden? Nee, der hat es ja ausprobiert mit 6 Leuten.
Genau, also Ein Punkt ist, und den kennt jeder, der schon mal eine Rollenspielrunde geleitet hat, ist die Trennung zwischen Spielerwissen und Charakterwissen. Mhm. Ne? Also du wusstest jetzt, da wird was Okkultes passieren. Dein Charakter aber eigentlich weiß, da ist ein Konzert, auf das möchte ich. Mhm. Und das ist für geübte Spieler, würde ich sagen, leichter zu trennen, weil sie auch schon öfter von ihrem Spielleiter gehört haben, das weißt du ja gar nicht, was du da gerade hier erzählst. Das weiß ja nur dein Spieler. Und naja, dann...
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass bei Rollenspielen, wenn die Leute geübter sind, man natürlich die Systematiken des Rollenspiels sehr gut kennt und das versaut es einem dann leider auch wieder. Also dieses klassische, ich gehe in den Raum rein, normaler Mensch geht in den Raum rein, ein Rollenspieler, der in einen Raum reingeht, guckt nach Fallen, wo ist die Truhe, da ist ein Schrank, cool, kriege ich den auf, der knarzt, ich öle den vorher, das ist immer alles so, come on, das würdest du doch nicht machen. Doch, ich bin super, super vorsichtig. Ja.
Ja, aber das hängt halt auch so ein bisschen davon ab, was man spielt, ne? In diesem Fall waren die Charaktere halt ganz normale Leute aus Wien, die halt einen komischen Musikgeschmack miteinander teilen, nämlich Wiener Schrammelmusik hören wollten. Und dass irgendwie ein Abenteurer, der seit Wochen unterwegs ist und das Böse verfolgt, eine Truhe erstmal untersucht, bevor er sie öffnet, finde ich halt plausibel. Während halt irgendwie ein Versicherungsvertreter, der eine Schreibtischschublade rauszieht, halt an der Schreibtischschublade zieht und nicht vorher guckt.
Ja, das stimmt.
Also, genau, was interessant war, war, dass die Gruppe sich wirklich, also die war wirklich sehr, sehr heterogen. Da waren Leute dabei, die sich sehr schwer nur darauf einlassen konnten und die dann auch tatsächlich sowas gemacht haben wie, ich gehe da jetzt erstmal hin und, weil, ne, ging es halt so ein bisschen auch darum zu zeigen, ich kann das hier alles nicht so richtig ernst nehmen und darum mache ich alberne Sachen.
Da war zumindest einer in der Gruppe.
Genau, da, so ist das. Und da waren aber auch Leute dabei, die sofort total in ihrem Charakter waren. Ne? Und auch, das war auch so, ich kenne die Leute ja alle ganz gut. Das ist irgendwie aus dem Teil meines Freundeskreises, der nicht so sehr irgendwie
vernördet ist. Du kennst welche von den anderen?
Ich...
Aber was wäre denn an der Stelle jetzt die richtige Lösung gewesen?
Ganz viele.
Türsteher mit Zigaretten bestechen.
Der erste, der reingekommen ist, war einer der Spieler, der gesagt hat, der Herr so und so, sie hat irgendeinen Namen ausgedacht, hat angerufen, es gibt immer noch Probleme mit der Bühnentechnik und ich muss das hier jetzt mal richten. So wie gerade an meinem Mikrofon rumgerichtet wird, während ich spreche. Jetzt hör doch mal auf.
Ist doch cool, wie unmerklich ich das jetzt hinbekommen habe.
Wunderschön.
Ich von Geisterhand wurde der Sound einfach
besser. Geölt, ne?
Ja. Ich hab so geölt, Alter.
Ja, der hat halt gesagt, es gibt immer noch Probleme mit der Bühnentechnik und ich muss das hier jetzt mal lösen, sonst, also das Telefon klingelt ja. Und der hat ihn natürlich reingelassen, weil das die Bühnentechnik halt wichtig war. Es gab aber auch die Möglichkeit, ein bisschen so sich das Gebäude von außen anzugucken, um dann festzustellen, dass da noch weitere Türen reinführen und so. Also es gab ziemlich viele Möglichkeiten reinzukommen, die sind auch relativ schnell reingekommen. Mhm. Und haben dann noch mehr festgestellt, was da denn so passiert und dass sie sich irgendwie in einer heiklen Lage befinden. Ich möchte jetzt nicht zu viel darüber erzählen, weil ich sonst anderen Leuten, die dieses Abenteuer gerne spielen möchten, das kaputt spoiler. Ja, natürlich.
Aber es ist natürlich auch das, was ich ja interessant finde und was auch das Experiment war, war eben die Frage über 30 oder ältere Menschen, können die noch in sowas rein?
Ältere Menschen.
Wie war es denn so? Also vor allen Dingen auch die Reaktion der Leute hinterher. Was haben die denn gesagt?
Es hat allen gut gefallen, sogar den Leuten, die sich weniger gut darauf einlassen konnten. Also keiner hatte das Gefühl, jetzt irgendwie den Abend verschwendet zu haben. Ein paar Leute sagen halt so, ja, das ist ganz schöner Spaß, das muss ich aber nicht öfter haben. Aber wenn du nochmal irgendwann in einem halben Jahr, dann sag doch mal Bescheid, dann würde ich durchaus auch gerne nochmal mitmachen. Das war jetzt so die negativste Rückmeldung und die positivste war halt,
wann können wir das nächste Mal spielen? Das war ja total super.
So, ne? Das heißt, du hast dir jetzt noch eine Rollenspielgruppe neben unserer eigenen angelacht und neben Mega Magisch und hast demnächst überhaupt keine Zeit mehr.
Also so wie es aussieht, werde ich tatsächlich noch ein paar Einsteigerrunden leiten in nächster Zeit, weil auch immer, wenn ich das erzähle, dass ich das gemacht habe, kommt sofort von irgendwem die Frage, ach, machst du das nochmal, sagst du mir dann Bescheid. Und Ich denke, das werde ich weiter tun.
Zu dem System abschließend, Nipajin, weil ich bei unserer Rollenspielrunde jetzt auch in letzter Zeit, wir spielen ja schon etwas länger und haben verschiedene Systeme durch und wir haben auch gemerkt, dass wir sehr zugunsten von Storytelling jetzt ein System nochmal gewählt haben, auch was es vereinfacht, weil man so denkt, so ey, diese Würfelarien, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ja. Wie sehr kannst du dieses Nipajin empfehlen?
Ich kann das sehr empfehlen für Gruppen ohne Powergamer und große Taktiker, die gerne mal kürzere Abenteuer spielen wollen. Da ist das wirklich sehr, sehr gut für geeignet. Es ist halt, es hat halt den Nachteil, dass es die, dass das Regelsystem die Welt nicht besonders realistisch abbildet. Und das bedeutet auch, dass die Spieler untereinander auch mal damit klarkommen müssen, dass etwas einfach so der Willkür des, des Leiters irgendwie unterliegt. Und dass alle sich irgendwie darauf einlassen können müssen, dass die Geschichte auch zum Teil einfach vorgibt. Also die Geschichte, die man gemeinsam erzählt, vorgibt, was denn jetzt Sache ist.
Okay.
Also da ist halt wenig Platz für die Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt hier mit meinem Pfeil aus 500 Metern getroffen, weil ich habe ja einen Bonus auf so und so und außerdem Zeug. Ne?
Es ist mehr so, du bist so ordinary people mäßig und du erlebst halt eine Geschichte.
Also man kann durchaus auch Fantasy-Settings damit spielen, aber es ist halt so, dass das Regelsystem die Welt nicht so stark abbildet und man mehr untereinander löst.
Ich finde das aber auch ganz okay, weil ich finde, dass diese überbordenden Fantasy-Szenarien halt auch immer so ein, das ist so viel, dass die meisten so, du legst erstmal so 6 Bücher hin, wenn du die gelesen hast, dann kannst du einigermaßen anfangen, deinen Charakter zu spielen. Das ist halt nicht so eine hohe Fallhöhe mit sowas, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall. Für den Einstieg finde ich das ganz toll und ich würde auch diese Anfängergruppen weiter mit Nipajin machen. Ich glaube auch, dass für unsere Gruppe, weil wir ja auch alle, also die Gruppe, in der Max und ich gemeinsam spielen, dass unsere Gruppe würde kürzere Abenteuer auch sehr gut damit erleben können, denn wir sind ja auch alle wir erzählen gerne, wir schauspielern gerne. Das kann bei uns gut funktionieren und sind eben unsere kleinen Power-Gimmicks nicht so wichtig. Wir spielen die ja auch oft nicht so, also regeltechnisch nicht so aus, sondern eher dann eben in der Erzählung. Ich glaube, für uns ist das sehr gut geeignet, aber eben eher für kürzere Abenteuer.
Was heißt das, kürzer? Wie lange dauert jetzt so ein Teil?
Also dieses Abenteuer hier hätte man mit einer etwas erfahreneren Gruppe an einem Abend ganz easy durchspielen können. Also in, sagen wir mal, 3 bis 4 Stunden. Mit der Anfängergruppe musste ich am Ende sehr stark kürzen. Da habe ich dann halt einfach nur noch gesagt, die sollten halt am Ende auch das Gefühl haben, sie haben das Ding gelöst. Mhm. Und so, wo ich am Anfang dann noch irgendwie gesagt habe, ja gut, ihr müsst hier durch diese Wand durchbrechen, versucht mal mit diesem und jenem und bist du eher stark und so und dann würfel mal, habe ich am Ende halt eher sowas gemacht wie, okay, was macht ihr jetzt? Wir laufen da und dahin, um das und das kaputt zu machen, sage ich mal. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ihr schafft das. So, damit die möglichst schnell mussten halt alle am nächsten Tag arbeiten und es wurde schon spät und ich wollte das durchkriegen. Aber mit einer erfahrenen Runde an einem Abend, mit einer Anfängerrunde, wenn man den Zeitfluss eigentlich schön haben will und auch das, naja, die Einzelheiten des Abenteuers schön auskosten möchte, würde ich das auf 2 Abende strecken. Und ich würde ein kurzes Abenteuer als etwas, was über bis zu 4 Abende geht oder sowas, hinziehen. Also eine kurze Kampagne mit Nipajin könnte man spielen, vielleicht etwas, was dann 10 bis 12 Abende geht oder so, aber dann kommt das echt an seine Grenzen. Aber es ist wirklich ein schönes System. Mir macht
diese,
das viel Spaß.
Nur weil der Christian das nicht kennt, diese abgeschlossenen Geschichten, also so als eine Art Snacks, ne, die sind halt meistens sehr, sag ich mal, erzählstranglastig, weil du davon ausgehen musst, dass du von Anfang der Geschichte A bis zum Ende der Geschichte Z relativ klar durcherzählst. Das, was wir zum Beispiel mit unserer Rollenspiele machen, ist, wir schaffen uns es gibt so einen Überbegriff Kampagne. Ja, Kampagne, es sind halt mehrere Geschichten, die sozusagen miteinander verzahnt sind. Ja, und wir schaffen uns im Grunde so eine Art Erzählkosmos, wenn man so möchte. Also wir spielen zum Beispiel Cthulhu und was auch so ein Horrorgame ist, wo wir jetzt momentan zum Beispiel erstmal ein Setting anlegen. eine Stadt.
Also ja? Das heißt, da besteht das Spielen selbst aus dem Erschaffen der Welt, oder?
Nee, das ist auch so. Es ist im Grunde so, du bekommst was erzählt, aber wir arbeiten jetzt nicht rein erzählstrangmäßig, sondern wir lassen mehr Wahlmöglichkeiten, wenn du so willst. Ja? Also ja. Wenn ich dir zum Beispiel erzähle, du kommst auf die Tür zu, da steht ein Typ und da ist die Klingel. Ja, dann hast du diese beiden Dinge im Kopf. Ja. Wenn ich dir aber mehr erzähle, wenn ich dir sage, das ist eine Kleingartensiedlung, das hier ist übrigens der Plan der Kleingartensiedlung, da hinten steht ein Silo. Oh, ein Silo.
Ist da auch ein Junge mit einem Superheldenumhang?
Ja, dann gehst du gucken. Und dann kannst du gucken gehen, ob da ein Junge mit einem Superheldenumhang ist. Vielleicht kletterst du diesen Silo hoch.
Mit meiner Axt.
Richtig. Vielleicht gibt er dir auch die Axt, die du brauchst. Also, ne, du kannst halt sagen, wie offen ist diese Welt? Ja. Und das, was wir bei so einer Kampagne machen, ist, wir sagen, wir haben eine Stadt und du lernst da Leute kennen. Und diese Personage, die kannst du halt immer wieder gebrauchen. Und je länger du diese Kampagne spielst, desto spannender wird das, weil die Leute ja kennen, die da drin vorkommen. Das heißt, du hast den kleinen Zeitungsjungen, dem du immer für einen Dollar Informationen rausluxen kannst, die du möglicherweise sonst nicht bekommst, weil der Typ überall dabei spielt und keiner sieht ihn. Du hast den Bibliothekar, ja, den Bruder des Bibliothekars, der die Bibliothek nur sauber macht. Du hast den Typen in dem Fotoladen und so weiter. Und das lernst du über Zeit kennen. Und dann sagst du immer so, okay, hey, das könnte doch der Typ aus dem Fotoladen wissen. Ich gehe mal eben so, wir sehen uns in einer halben Stunde da und da. Oder wir treffen uns in unserem Café. Oder wir treffen, weißt du, und so weiter. Genau. Das heißt, du hast so einen Kosmos, den du aufbaust. Und das ist natürlich ein großer Reiz, weil diese Geschichten dann automatisch so eine Art von Fülle haben später, wenn du die 10. Session oder so spielst, dass du halt eine lebendige Stadt hast, was ganz toll ist.
Ja, weil du dann ja wahrscheinlich auch Bock hast, so denke ich es mir, dieses ganze Ensemble da zu bespielen und irgendwie möglichst viel Wechsel reinzubringen und nicht immer nur die einfachste Standardlösung von irgendeiner Situation zu bevorzugen. Genau.
Und
oder?
Das Tolle ist, was der Meister da macht, also was Arne in dem Fall gemacht hat, ist ja auch, du kannst sehr eng führen, ja, so wie Shooter on Rails, also so wirklich auf Schienen nach dem Motto so, ich erzähle dir die Story so, dass du gar nicht auf andere Gedanken kommen kannst. Aber wenn du eine erfahrene Rollenspielergruppe hast, dann hast du sozusagen Elemente von Leuten drin, die die reinbringen. Ich weiß noch, wir hatten damals hier einen Troll zum Beispiel, der hat dann einfach mal gesagt, du warst gerade mittendrin, ne? Du warst so, deine Story sollte dahin, da vorne ist der Typ mit dem Counter, ist klar, der hat eine Waffe, ihr wollt dahin, ihr wollt das kaufen oder was auch immer. Ja. Und dann sagte der so,
ich gehe erstmal scheißen.
Und zwar richtig dick. ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier eine Toilette gibt, dann suche ich die halt. Und dann ging der halt eine Toilette suchen. Und natürlich hat er ein ganz eigenes Abenteuer losgetreten. Und das musst du dir dann on the fly überlegen, weil in dem Ursprungsabenteuer war überhaupt keine Toilette drin. Ja, du kannst natürlich als Meister auch sagen, so, da klebt ein Schild, wir haben keine Toilette, dann scheiße ich jetzt hier in den Gang. Und dann so halt.
Ne? Um das noch so ein bisschen abzuschließen, man unterscheidet da halt in der Regel zwischen Railroading und Sandboxen und das sind die sich ein bisschen gegenüberliegenden Extreme. Railroading wäre halt, es gibt einen ganz klaren Strang, von dem kann man auch nicht wirklich abweichen. So ein Abenteuer habe ich jetzt letztens mit unserer Gruppe gespielt.
Da war Sandbox, ich nicht bei, leider.
Genau, eine Sandbox wäre halt eher so, wir haben halt einen bestimmten Rahmen, also es kann irgendwie was Kleines sein, diese Kleingartensiedlung hier zum Beispiel ist die Sandbox, in der kannst du tun, was du willst. Oder aber es kann auch sehr groß sein, wir haben eine ganze Welt und das ist die Sandbox und in der kannst du tun, was du willst.
Und bei dem Railroading ist es dann so, dass quasi du den größten Teil dieser Story erzählst und die anderen nur an den entsprechenden Gelenkstellen sozusagen immer irgendwas machen oder
genau,
wie, also, was für Gestaltungskraft hat man dann da überhaupt noch als Mitspieler?
Also bei der Rätsel sein.
Bei der Runde, die ich gespielt habe mit unserer Gruppe hier, also mit Max und meiner und so weiter, da war es so, dass einfach die Rahmenbedingungen so waren. Ne? Das ein typisches Railroading wäre halt zum Beispiel ein Dungeon. Du bist in einem Katakombensystem und du kannst halt vorwärts und rückwärts laufen und dir werden auf jeden Fall bestimmte Dinge begegnen, wenn du vorwärts läufst. Und wenn du rückwärts läufst, kommst du halt irgendwann gegen die Wand. Also das wär so ein ganz klassisches Ding. Da kann man nicht großartig ausbrechen. Mhm. Wenn du die Geschichte fortführen willst, dann ist es halt so. Oder irgendetwas passiert auf jeden Fall mit einem bestimmten zeitlichen Ablauf und du bist quasi gezwungen, dich an diesen Ablauf zu halten. Wäre typisch.
Es ist halt immer dieses, deswegen hat Arne die ja auch erwähnt, es ist halt immer dieses Abwägen, wie viel möchtest du eine Geschichte erleben, die cool ist und die jetzt vorgegeben ist, so wie wenn du einen Roman liest, und wie viel möchtest du Eigeninitiative einbringen können, dass du das Gefühl hast, du erlebst dieses Abenteuer. Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen, weil wenn du so ein Railroading-Ding machst und das, du erzählst es einfach, dann sitzen alle so da und so, da ist ein roter Knopf. Ja, okay, dann drücke ich den halt. So halt, ne? Hm. Und das darf so nicht sein. Du musst.
Genau, man befindet sich eigentlich immer. man befindet sich eigentlich immer irgendwo zwischen diesen beiden Extremen und man kann sehr nah an einem daran liegen, aber irgendwo dazwischen ist man immer, man hat immer Elemente auch des anderen Extrems mit da drin. Man kann aber natürlich auch ein sehr, sehr auf Schienen laufendes Abenteuer verschönern, dass dieser rote Knopf nicht einfach nur so ein roter Knopf genau. ist, auf den du, dann drücke ich den halt, sondern dass, also du kannst zum Beispiel direkt Druck dahinter setzen, ne? Von da kommt irgendwie der Verfolger und da ist eine Tür und daneben ist ein roter Knopf und es ist gerade sowieso, also du rennst quasi, also du treibst die Spieler so dahin, dass die zu dem Knopf rennen, draufhauen, um durch die Tür zu kommen und vielleicht geht sie auf oder es regnet Kakerlaken, keine Ahnung, aber
rote Knopf drücken ist halt auch, was weiß ich, es gibt ja auch solche Sachen wie, wenn du sagst, am Ende des Ganges ist eine Tür mit einem silbernen Schloss.
Die Stimme.
Am Ende des Ganges ist eine Tür mit einem silbernen Schloss, aber kein Schlüssel. Ist auch nur ein roter Knopf, den du drücken musst. Du brauchst den Schlüssel, aber den Schlüssel musst du erstmal finden. Dann geht's rechts und links ab. Von links kommt ein Lufthauch, von rechts Licht. So, dann, was macht ihr? Und dann gibst du die Wahl. Im Grunde hast du nur, ja, die gucken eh nach rechts und nach links. Links gibt's irgendwas zum Anziehen, rechts gibt's den Schlüssel. Das weißt du alles schon, aber für den Spieler ist das so, da ist Licht, da ist vielleicht wer. Wir haben vorhin schon fast jemanden erschießen müssen. Das machen wir nicht. Wir gehen erstmal dahin, wo die Luft herkommt. Weißt du, so. Das ist Erlebnis-Ding. So.
Wir machen das mal.
Ja.
Wir machen das mal.
Du machst mal schön damit.
Yay.
Ziehen wir alle unsere Schuhe aus auf die
Rote. Apropos Schlüssel, ne? Wolltest du nicht noch hier Lock and Key?
Ach so, ganz kurz nur, weil wir vorhin bei Comic waren. Der 5. Band von Lock and Key ist erschienen. Eine Comic-Serie, die wir in einer der folgenden Sendungen gerne mal vorstellen möchten. Würde ich jetzt noch nicht ausführlich machen. Möchte auch nicht spoilern, was jetzt in Band 5 oder so vorkommt. Aber ganz, ganz großartig. Ich selber würde das ja gar nicht so sagen, aber ich bekam von Christian Möller neulich eine SMS, nachdem ich ihm das empfohlen hatte. Und Christian sagte in dieser SMS,
ich weiß nicht mehr, sowas wie, Gott ist das geil, Gott ist das geil, Gott ist das geil oder so, so in der Art.
Ja, so in der Art. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, es ist eine ganz tolle Comicserie. Band 5 ist jetzt da und du wusstest tatsächlich, dass der Typ, der da mitmacht, der Joe Hill.
Der Autor, genau.
Der die Story geschrieben hat.
Der Szenarist, sagt man, glaube ich. Oh. Ja, Szenarist.
Der kennt sich aus, der Müller, hast du gemerkt?
Darum haben wir den ja auch eingeladen.
Ja, das haben wir. Geil, gib mir mal 5. Mensch, wir sind fast die Auswahl der Gäste am Land, sind wir auch einfach richtig gut. der hat einen ziemlich berühmten Vater,
Joe Hill. Genau, das ist Stephen King.
Das wusste ich überhaupt nicht.
Tatsache?
Einfach so gelesen und dann kam der Möller mit dieser Info.
Und merkt man da irgendwas von? Also so Stil?
Schnauf.
Also ich meine, macht er es wie sein Vater oder macht er es Klassiker?
Macht er es wie sein Vater?
Oder Klassiker? Ich will alles völlig anders machen als mein Vater. Nö,
dann würde der ja schon, also wenn er alles anders machen würde, dann würde er ja nicht irgendwie in diesen Horror.
Ich habe gerade verraten, dass es Horror ist. Siehst du, wir
haben so einen kleinen Infos. Das ist schon zu viel.
Nein, das ist schon okay, wenn man das sagt. Ist eine sehr tolle, sehr vielschichtige Geschichte. Es geht Lock and Key natürlich um Schlüssel und um eine Figur namens Lock und eine Horrorgeschichte, wo eine Familie eine Tragödie verarbeitet, indem sie eben auf ein großes Haus zieht und dieses Haus hat halt eine eigene Geschichte. Klingt jetzt total basic und verrät gar nichts und ist wahrscheinlich auch so, aber ich kann nur sagen, ganz toller Comic und Band 5 ist jetzt draußen. Das wollte ich nur noch mit auf den Weg gegeben haben.
Soll ich mal ganz billig überleiten?
Ja, mach das mal.
Ist es ein Remake?
Verrückte Frage. Wir haben nämlich hier eine Liste mit Remakes, über die wir unbedingt reden müssen. Habe ich auf io9 gefunden, eine meiner lieblingsten Nerd-Webseiten im Netz, die immer so geile Liste haben, sowas wie 150 Fantasy-Filme, die du diesen Sommer unheimlich unbedingt gesehen haben musst. Und dann denke ich so, what? Die haben eine Remake-Liste gemacht. Es kommen demnächst unheimlich viele Science-Fiction- und Fantasy-Remakes raus. Was ist denn, Arne, für dich der Lieblingsfilm auf der Liste? Ich habe die ja hier.
Oh, musst du mir nochmal rübergeben.
Hier oben, das ist, ich habe es nur gekraggelt. Ne?
Muss ein bisschen Mann.
Sorry. Ja, Robocop.
Robocop?
Ja. Also Highlander ist auch ziemlich nah dran, aber Robocop finde ich halt wirklich geil.
Also es soll ein Robocop-Remake geben, es soll ein Highlander-Remake geben, es soll ein Godzilla-Remake geben, gut Godzilla.
Wow.
Es soll ein Nummer 5 lebt-Remake
geben. Also ich muss nochmal ganz kurz, Godzilla finde ich ja großartig, aber ich glaube dieser letzte Godzilla, wer hat den nochmal gemacht?
War das nicht Emmerich?
Ja, genau.
Ja.
Ja, daran lag es wahrscheinlich. Ja. Den fand ich echt scheiße.
Wobei ich es immer cool finde, wenn die, es war ja so ein Japaner drin, der dann mit so einer Flamme dazu gebracht wird, zu sagen, was passiert ist.
Ein Godzilla-Film, in dem ein Japaner vorkam. Krass.
Crazy, dieses kulturübergreifende. Und der sagt das immer auf Japanisch. Die Japanischen sagen, die Japanischer, das sind wieder bei Comics.
Japonenser hat eine bayerische Kollegin von mir immer gerne gesagt.
Japonenser?
Die Japonenser.
Die Japaner sagen ja Godzilla. Und so sagte der das dann auch immer.
Jetzt wird wahrscheinlich irgendjemand, der tatsächlich Japanisch kann, in die Kommentare schreiben.
Ich bin selber Japanenser und Godzilla.
Ich bin selber Japanischer.
Ja, wenn dann wahrscheinlich Godzilla. Weil da wird ja L zu R. Häufig.
Godzilla.
Krabbeln wir also langsam zurück vom dünnen Eis des gefährlichen Halbwissens genau. Und reden über Remakes.
Remakes. Also ein Robocop-Remake fände ich ganz interessant. Ein Starship Troopers-Remakes, Remake wird es auch geben. Und zwar, da weiß ich nicht so genau, Zack Stance wird irgendwie das schreiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat bei Thor und bei X-Men First Class mitgemacht. Fand ich beide ganz okay. Mhm. Und jemand mit dem Namen Neil Moritz wird es produzieren, der Fast and the Furious gemacht hat. Das heißt, du wirst so eine Mischung. Oh, geil.
Filme, die ich gesehen habe und sofort wieder vergessen.
Robocop mit Autos. Highlander finde ich auch spannend, um ehrlich zu sein. Das ist so einer der Filme der Kindheit, wo ich gedacht habe, toll.
Highlander, da habe ich ja sogar diese gar schreckliche Fernsehserie gesehen.
Oh nee.
Doch, ich einfach nur, weil ich die Idee dieser unsterblichen Kopfab-Typen geil fand. Also die Filme finde ich super, beziehungsweise den ersten finde ich echt grandios. Danach nimmt es leider so ein bisschen ab, wie das ja oft ist. Aber ich habe sogar die Serie gesehen, obwohl mir schon damals klar war, die ist scheiße. Aber ich fand das Setting gut.
Ich habe ja immer so Szenen, Einzelszenen, wenn es um Filme geht. Mhm. Ich erinnere mich immer an bestimmte Dinge. Ist übrigens auch ein sehr interessantes Mittel um Scheißfilme. Also ich gucke ja auch gerne Scheißfilme, von denen ich sofort weiß, es sind Scheißfilme. Ich gehe ins Kino und ich weiß, es ist ein Scheißfilm. Es gibt wenig Leute, die gehen in Scheißfilme rein. Ich gehe in Scheißfilme und dann sage ich, okay, ich hole mir ganz viel Popcorn und ein Bier und ich weiß schon, der wird scheiße. Und dann kann ich mich aber unglaublich gut amüsieren und ich nehme meistens eine Szene mit, die gut ist. Und bei Highlander gab es jetzt eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist, abgesehen davon, dass der Film wirklich cool ist. Wie er in seine Wohnung reinkommt und er hat diesen Raum, wo die ganzen Dinge sind, die er über die Jahrhunderte gesammelt hat. Und da ist alles voll. Das ist eine riesengroße Bibliothek der Dinge. Und da der Typ gewesen zu sein, der das ausstattungstechnisch gemacht hat, das muss so geil gewesen sein. Du hast halt so ein paar Sachen so aus der Nazi-Zeit, natürlich irgendwelche Schwerter, dann irgendein altes Fell und all so ein Kram, ne? Ja, Arne hat mir gerade den Finger gezeigt. Also nicht den Finger, sondern den Finger.
Den Zeigefingerfinger.
Genau, den Zeigefingerfinger. Ja, das war so ein
den Max. Den erhobenen Zeigefinger.
Maximilian.
Halt dich an deine eigenen Regeln, die hier unausgesprochen bleiben.
Ja. Wir werden nicht mehr über Fell reden in dieser Sendung. Ja, auf jeden Fall fand ich diesen Raum, das war ein ganz, ganz toller Raum. Und wenn ein Remake gemacht wird, erwarte ich, dass das auch eine tolle Geschichte wird, dass die das da toll machen. Nummer 5 lebt, ist eigentlich klassisch. Robocop.
Oh, da freue ich mich. Ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar. Ich liebe den Film wirklich.
Robocop ist groß, ja.
Ja. Also ich mag sowieso so Cyborg-Geschichten total gerne und Robocop. Robocop ist zum einen, weil die Figur cool ist, super, aber auch, weil ich diese Welt, in der das stattfindet, so geil finde. Dieser Konzern, wie heißt das nochmal? Ach, komm gerade nicht drauf, der irgendwie von Cornflakes bis zur Polizei einfach alles stellt.
OCP?
OCP, genau. Mhm. Ah, dankeschön. Ist einfach super. Super Schurken, alles super. Super, 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 Robocop, super.
Super, Robocop, super. Hat mich immer so ein bisschen eine ähnliche Welt, die auch ähnlich kaputt war. War diese Max Headroom-Welt, erinnerst du dich daran? Mit Sender 23 und so, das war auch mal eine Fernsehserie.
Nee,
auch so ein bisschen. Und hier der, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Doch, Moon. Hast du Moon gesehen, den Film? Hat einer von euch Moon gesehen?
Nein.
Da ist nämlich auch so, den musst du unbedingt mal gucken.
Okay.
Unbedingt. Mache ich einen Link in die Shownotes?
Eine Freundin von mir wollte ihre Tochter, falls sie dann mal irgendwann eine bekommt, Robocop nennen. Fand ich gut.
Ich dachte jetzt Moon, das hätte ich schon schlimm genug gefunden.
Warte mal, was war denn cool nochmal?
Rebecca Robocop. Ich möchte aber, das ist mein Name. Was hast du gesagt?
Ach, der Typ, der da schon seit Ewigkeiten in dem Raumschiff festsitzt und nicht zurück darf und so weiter. War das Moon?
Nee, Moon ist der Typ, der auf dem Mond irgendwie für so einen Konzern Sachen abbaut. Und dann geht es darum, dass er irgendwann zurück darf. Aber wenn ich jetzt erzähle, worum es geht, weil das so ein kleines Kammerspiel ist,
mit einer kurzen. Ich habe das ja gerade total falsch beschrieben.
Im Raumschiff, dachte mit Raumschiff. Raumschiff und.
Ja, schon. Auf dem Mond ist ja meistens schon.
So, it's just a big ship, you know? It's just very big.
Woran liegt das eigentlich mit diesen ganzen Remakes im Moment?
Weil denen sonst nichts einfällt?
Keine Ahnung. Ja, meinst du, dass es so einfach ist?
Naja, aber es ist so einfach, es nochmal zu machen. Weil ich meine, die haben diesen Spider-Man-Reboot da gemacht. Das Ding ist 10 Jahre her oder so. Und ich denke, das wäre gestern gewesen.
Das fühlt sich an wie gestern, oder?
Aber klar, für die, zum Beispiel, man nimmt das ja immer so komisch wahr. Deswegen, da sind wir haben ja vorhin das Generationenthema gehabt, ne? Das gibt für jede Generation, hat dann so ihren Film. Und mittlerweile werden die immer schneller und ich weiß nicht, wie die Zahlen sind. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht mehr rausgesucht, wie gut die Spider-Man-Zahlen waren, wie viele Leute sich das angeguckt haben. Aber die Jüngeren gucken sich das an. Die haben ihre popkulturellen Verweise da drin. Die haben ihre Klamotten. Die haben ihren Style. Alles auf die zugeschnitten.
Das Kind allerdings, ich habe in der letzten Folge schon das Kind erwähnt, das auch aus Gründen der Privatsphäre weiterhin einfach das Kind heißt. Das Kind findet Spider-Man und zwar auch die alten Filme, die mir vorkommen, wie gesagt, wie von vorgestern. Die findet die ziemlich geil. Ich glaube, und die findet total scheiße, dass da jetzt auf einmal irgendwie so, warum ist denn da ein anderer Spider-Man? Kommt danach der alte Spider-Man auch nochmal wieder? So,
Okay, verstehe.
Also, ich weiß es nicht so genau.
Dass wir jetzt schon vom alten Spider-Man reden, ist unglaublich.
Ich wette, sie sagt nicht der alte Spider-Man. Ich verpeile das. Garantiert gerade.
Ach, wo wir gerade dabei sind, der alte Spider-Man ist ja von Sam Raimi, ja, den ich sehr mag, der Evil Dead gemacht hat und hier Evil Dead 3, also Army of Darkness. Und es soll demnächst auch ein Evil Dead Remake geben.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, also, da schließt sich jetzt quasi der Kreis. Und es gibt noch was, also ich habe heute viel Filmzeug.
Ja, Videospiele-Verfilmung. Das ist ja sowas, wo sich mir schnell die Fußnägel bei aufstellen. Ah, ich habe wenig.
Du möchtest deiner Leidenschaft für Uwe Boll hier so ein bisschen Raum geben, ne?
Genau, das ist auch der Name, der mir sofort einfällt.
Uwe Boll hat Far Cry mal verfilmt. Da möchte man die Augen verschließen. Aber tatsächlich, es könnte sein, dass wir so mit einer der ersten wirklich coolen Videospielverfilmungen bekommen, weil Assassin's Creed soll verfilmt werden. Mhm. Assassin's Creed, Möller kennt die Story ja nicht, weil er sie wahrscheinlich nicht gezockt hat.
Möller ist übrigens der Christian. Ich sage das nur, weil ihr den Fingerzeig nicht sehen, hören könnt.
Ja,
ihr
den wisst, Fingerzeig?
Den Max gerade gemacht hat. Er sagte Möller.
Ach so, ja.
Christian.
Früher, als ich noch Kampfsport gemacht habe, konnte ich den Daumen so schnell bewegen, dass so ein leichtes entstanden ist, weißt du? Einfach so ein Geräusch, so ein und dann habe ich quasi so, der Möller, das ist der. Oder ich mache es nochmal größer. Ja, stimmt. Aber ich bin nicht mehr so gut im Training.
Früher, als Max noch professionell Quatsch geredet hat, konnte er so lügen, dass man im Podcast hörte, wie die Balken knackten.
Das war jetzt echt, ne? Voll gut nachgemacht.
Ja, ich bin der Typ aus Police Academy.
Also, Arne war früher mal Beatboxer.
Ja, Kampfsport.
Also, zurück zum Thema. Assassin's Creed. Assassin's Creed ist eine relativ einfache Story. Ein Typ wird irgendwie, ach Mann, ich weiß gar nicht mehr so, jetzt geht's los, jetzt kommen wahrscheinlich wieder Assassin's Creed-Fans sagen,
du weißt es gar nicht so. Du kennst ja im Gegensatz zu mir die Story offensichtlich voll.
it's a game and you have to shoot and you have to.
Ich halte mich jedenfalls aus der Zusammenfassung raus. Ich habe das erste Spiel.
Mit so Templern und sowas?
Guck mal, der Möller weiß es doch,
ey. Ja, genau.
Wieso weißt du eigentlich alles?
Ja, so, Templer.
Halt. I read a lot.
Genau, also es geht halt um einen Typen, der, also die Theorie ist irgendwie, es gibt Erinnerungen, die in den Genen von Menschen stecken und es wird über diese Spiele, glaube ich, ich habe nur das erste gespielt, so in den Erinnerungen, den genetischen von einer Person rumgewurschtelt und da geht man so rückwärts durch die Zeit, die ganzen Stationen durch, die er bei irgend so einem komischen Assassinenorden verbracht hat, wenn ich das richtig verstehe.
Und du hast so einen Typen, der liegt quasi in so einem Tiefschlafmodul, whatever, du legst dich hin, dann gehst du wie in so einen Traum und das, dieser Traum, den spielst du dann eben halt auch und das ist dann so ein mittelalterliches Setting und du bist halt ein Assassine mit, springst von Dach zu Dach, bla, kriegst irgendwelche Aufträge und so weiter. Ja, nicht? Nee?
Doch, ich zeige auf meine nicht vorhandene Uhr.
Ach so.
Weil wir ja vorhatten, uns kürzer zu fassen.
Ja, wir sind bei 57 Minuten, das ist super, wir sind gleich fertig.
ja.
Die Geschichte wird verfilmt von oder produziert von der Produktionsfirma von Michael Fassbender. Und Michael Fassbender wird selber auch mitspielen. Und Michael Fassbender ist ja dieser Mr. Omnipräsent im Kino gerade, der jetzt auch bei Prometheus mitspielen wird, der bei uns in die Kinos kommt, der mitgespielt hat bei Shame und so, also tatsächlich ein echt mal ein Schwergewicht. Und das Ding, was ich spannend fand, ist, dass Ubisoft die Rechte daran zurückgekauft hat von dem Teil. Das heißt, sie wollen irgendwie kreativitätstechnisch den Daumen drauf haben. Was mich so ein bisschen dran erinnert an Marvel, die auch die Rechte zurückgekauft haben. Mhm. Also, dass quasi alles von diesen großen Filmfirmen mittlerweile wieder wegläuft. Nicht, dass ich irgendwie Ubisoft jetzt zurechnen würde, so die Storytelling-Götter zu sein. Aber das ist schon cool und das könnte was werden. Arne, soll ich mal eben kurz noch die Liste rausholen mit den Bewertungen aller Videospielfilme aller Zeiten?
Ja, mach das. Das gerade war übrigens kein Hinweis auf die Zeit.
Nein. Nee. ich habe mal...
Podcaster, die sich gegenseitig Handzeichen geben, kann ich übrigens selber nicht besonders gut leiden.
Das hört ja auch keiner. Ich habe auf Wikipedia eine Liste gefunden. Natürlich gibt es davon eine Liste von allen Videospiel-to-Movie-Titeln. Und dahinter ist eine kleine Spalte, in der steht, was für ein Rotten Tomatoes Score die bekommen haben, also was für eine Filmbewertung sie bekommen haben. Und es verwundert nicht, dass keine dieser Prozentbewertungen von 0 bis 100 jemals über, warte, lass mich suchen.
Prozentbewertung von 0 bis 36.
Ja, aber da würde Uwe Boll jetzt schon wieder sagen, das ist ja alles irgendwie ausgemachte Scheiße von den eingebildeten Filmkritikern ist. Die halt an der Filmhochschule waren.
Klar, fragen wir anders.
Und die Christian, kein Geld verdienen.
Christian, ja. Welchen guten Videospielfilm hast du schon mal gesehen?
Keinen.
Street Fighter.
Street Fighter was very good.
One, two, fight.
Also Final Fantasy The Spirits Within von 2001, den ich nicht gesehen habe, hatte 43%. Das ist die höchste Wertung, die wir hier haben. Ansonsten haben wir hier zum Beispiel auch Double Dragon mit 0%, was ich noch nie gesehen habe. Mortal Kombat Annihilation hatte 6%. Doom, daran erinnere ich mich noch, den habe ich sogar noch geguckt. Der hat hier noch 20%. Der war mit The Rock.
Aber weißt du, warum der die 20% hat? Weil da Shooter-Spieler saßen, die diese Ego-Shooter-Sequenz geil fanden. Die haben dann da gesessen und gedacht, das ist wie im Spiel.
Schlecht. Silent Hill fand ich wenigstens von der Ästhetik ganz gut, 29%. Die Resident Evil-Filme fand ich auch alle nicht so cool.
Ach, ich mag die.
Du magst Mila Jovovich.
Auch. Und ich mag Zombies.
Stimmt. Ja, okay.
Oh, Endzeit.
Mhm. Endzeit. Ja, oder hier, das bekannteste und teuerste Experiment der Art war hier Prince of Persia, The Sands of Time.
Den habe ich gesehen, glaube ich, und fand den doof.
Ja, der war auch langweilig. Leute, die Wände entlang laufen, das war auch das Einzige, was mich daran geflasht hat. Okay, okay. Naja, wollen wir mal gucken, vielleicht wird das Ding ja was von Mr. Michael Fassbender. Arne guckt auf die Liste.
Ja, da steht Errata und dummerweise haben wir die Unterpunkte der unserer Errata nicht ausgedruckt, darum und wir arbeiten hier ja analog mit Papier, darum kann ich da jetzt auch nicht draufklicken.
Wir wollen, dass ihr Feedback gebt und wenn ihr Feedback gebt über die Kommentare auf dem Blog oder über Twitter und so, dann wollen wir die natürlich auch einbauen und haben viel Feedback bekommen zur letzten Sendung, unter anderem, dass sie zu lang war. Das haben wir mittlerweile jetzt ein bisschen besser drauf, weil wir wollen bei einer Stunde landen und da sind wir jetzt gerade und wir sind langsam am Ende der Sendung angekommen. Wir hatten kurze Reaktion, glaube ich, das letzte Mal haben wir über Clang geredet, ein Spiel von Neil Stephenson, der eigentlich Autor ist und der ein Schwertkampfspiel machen möchte. Und er sagte irgendwie in diesem Vorstellungsvideo, dass sie sowas werden wollen wie das Guitar Hero der Schwertkampfspiele und so weiter und so fort. Und da hat sich hier unser guter Freund Monoxid gemeldet und meinte, es wird kein Spiel, es ist ein
eine Engine
und dann sollen andere Leute und ne, dann konnte man ihn kaum noch aufhalten in seiner Argumentation und da Monoxid kennt sich mit Spielen nun weit besser aus als wir alle zusammen und deswegen, das stimmt natürlich. Also ich erwarte, dass da natürlich ein Spiel rauskommt, aber die wollen im Grunde was haben, wo andere Leute drauf aufsetzen können. Und Clank wird tatsächlich auch hergestellt. Es hat diesen Kickstarter-Erfolg gekriegt.
Ich finde die Idee aber dafür, tatsächlich eine Engine zu bauen, ziemlich cool, weil dann muss man sich nicht bei jedem Schwertkampfspiel, also die werden ja dann vom Himmel regnen sozusagen, muss man sich nicht dauernd an eine neue Steuerung gewöhnen. Finde ich, ist eine gute Sache.
Ist so ein bisschen wie die Unreal Engine, die verkauft wird, alle Nase lang, immer wieder in neuer Version, dann halt die Schwertkampf-Engine. Ja. Ist natürlich speziell. Ich habe auch gehört, hier ein Kumpel von uns beiden, der Julian aus Berlin, meinte, dass bei ihm an der Uni, der ist ja so ein bisschen so unimäßig unterwegs, ne, ist ja dann noch so voll eingebunden und macht einen auf Forscher und so, der sagte, dass an seiner Uni, ich glaube an der TU, dass es da einen Studiengang gibt und dass die da auch an sowas forschen und die machen so ein Tool für...
TU Berlin ist übrigens gemeint.
Was habe ich gesagt?
TU.
Achso.
Gibt es auch anderswo.
Ja, ja. Dass die so eine Art Simulationsding bauen mit für Stabkampf. Also mit so einem großen Stab, den man in die Hände nehmen kann, der so, was weiß ich, 1,80 lang ist oder so. An der Uni müsste man sein.
Ich war lange an der Uni. Wir haben keine Stabkampf-Simulationsapparaturen gebaut.
Falscher Studiengang.
Achso, ich habe ja gar nicht studiert. Ich habe da nur gearbeitet.
Achso. Ja, und das war es eigentlich auch, glaube ich, errata-technisch. Oder war da noch mehr?
Nö, da war nicht mehr. Ansonsten, ja, Feedback ist natürlich auch weiterhin sehr gerne gesehen. Wir möchten uns auch recht herzlich bedanken für die Flatter-Klicks. Das ist natürlich ganz toll und wir freuen uns und werden irgendwann natürlich
unsere Yachten kaufen.
Genau, entscheiden, was wir Tolles mit den vielen Pinunsen machen. Yachten, finde ich, ist schon mal ein guter Vorschlag, aber da müsst ihr noch weiterklicken. Ansonsten.
Pinunsen finde ich so ein super Wort.
Ja, ich habe gerade überlegt, was mir denn jetzt am besten gefallen würde. Pinunsen, super.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast, der heute da war, Christian Möller.
Danke, Christian.
Gerne.
Und freuen uns schon auf die nächste Folge, weil wir haben so viel aus dieser Folge rausgeschmissen, um auf diese verfluchte Stunde zu kommen, dass wir dann wahrscheinlich eine Special Edition machen werden das nächste Mal. Nochmal dazwischen eine.
Das Problem ist, dass wir auch da wieder nicht aus dem etablierten Takt von einem Monat rauskommen, weil jetzt erstmal Urlaubszeit so ein bisschen ist. Aber ich glaube, wir haben eigentlich genug Stoff, um die Abstände mal ein bisschen zu verkürzen auf Dauer.
Ja, wir hoffen, dass das funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Tschö.